Hallo und herzlich willkommen zu Folge 173 von Happy Bootstrapping. In der heutigen Folge habe ich das besondere Vergnügen, mit dem Christian und dem Stefan Kirsch zu sprechen. Mit dem Christian habe ich schon mal gesprochen, ist auch schon fast 100 Folgen, glaube ich, her, nämlich in Folge 77. Damals über sein Passion for IT, seine Passion for IT Firma, die Firmen bei der Digitalisierung hilft. Ja, und jetzt 1,5 Jahre später baut er mit seinem Bruder Stefan Amaiko AI. Das ist ein KI-Buddy für Microsoft Teams, also spezielle Nische. Warum und wieso die beiden das bauen, auch als Geschwister, wie das zusammen funktioniert, wie sie auf der OMR auf die Idee dazu kamen, all das erfahrt ihr im Podcast. Ne? Und sie waren damit auch schon im Silicon Valley und haben auch in USA schon erste Kunden, weil die eben mit Copilot nicht ganz so zufrieden waren. Spannender Podcast, interessantes Thema, bewegt uns, glaube ich, gerade alle, weil wir nicht genau wissen, wo da die Reise hingeht. In der ganzen AI-Hype-Phase gibt es ja auch brutal viele Tools und man blickt eigentlich kaum schon mehr durch. Deshalb fand ich es interessant, wie die beiden das auf jeden Fall eingeordnet haben. So, ansonsten kurzer Hinweis in eigener Sache. Aktuell suche ich wieder Werbepartner für den Podcast. Falls du Interesse hast, schau gerne mal vorbei auf happy-bootstrapping.de. Da gibt es einen Link oben mit Werbung. Und da finden wir bestimmt eine Lösung. Wenn du Bock hast, hier einen kleinen Slot zu buchen, dann melde dich gern. Ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit der Folge mit Stefan, Christian und mir. Guten Morgen, Christian, und guten Morgen, Stefan, und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Guten Morgen, Andreas. Hallo.
Der Christian, der war ja schon, wann ist es her? Folge was 77, glaube ich, warst du hier im Podcast. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Auf jeden Fall ist 1,5 Jahre her. Deshalb die erste Frage geht natürlich an Stefan dann. Stefan, du bist heute zum ersten Mal hier. Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, was machst du, was hast du vor Amaiko gemacht, über das wir heute sprechen?
Ja, hi, ich bin Stefan. Ich habe schon immer mit Software gearbeitet, habe irgendwie mit 9 Jahren angefangen zu programmieren, habe dann Physik studiert und war danach dann sofort aber wieder in der Softwareentwicklungsbranche als Berater da unterwegs gewesen im Münchner Raum. Und dann irgendwann nach Berlin gezogen, wo ich dann so tief in die Startup-Szene eingestiegen bin. Und habe dann mehrere Startups aufgebaut und geleitet und so weiter, bis dann irgendwann jetzt letztes Jahr ich mit Christian hier geredet habe und über diese ganzen neuen Entwicklungen in AI, was mich immer auch fasziniert hat. Und wir hatten da einfach diese Idee für dieses Startup und jetzt haben wir gesagt, wir machen das jetzt einfach zusammen, jetzt ist die Zeit dafür und jetzt tun wir das.
Okay, gibt's irgendwelche Startups in Berlin, die du aufgebaut hast, die man kennt oder die dich besonders geprägt haben? Also, kannst du da irgendwas nennen, was vielleicht in der Presse bekannt ist?
Ich weiß nicht, ob es in der deutschen Presse bekannt ist. Das Größte, was ich so gemacht habe, war Kialo. Ist eine Web-Discussion-Plattform, wo man vernünftiges, tiefgreifende Themen hat diskutiert im Web. Nicht so wie man auf Facebook sich gegenseitig anschreit und beleidigt, sondern hat wirklich Dinge diskutiert, so gibt es einen Gott oder soll Abtreibung erlaubt sein oder sowas. Das habe ich von null quasi auf 50 Mitarbeiter als Geschäftsführer aufgebaut. Es ist jetzt mittlerweile so ein bisschen pivot in die Edu-Branche gegangen. Es wird hauptsächlich in den USA. Ich nutze dann Universitäten auch für Debate-Clubs oder auch an juristischen Fakultäten, um Fälle zu diskutieren und solche Dinge.
Ich habe es nicht gekannt, ehrlicherweise, aber nee. Ich verstehe die Idee dahinter. Ne? Im Vergleich zu Twitter, wo es 140 Zeichen max gab, hast du dann vielleicht ein Minimum 200 Zeichen und dann hast du auch schon andere Diskussionen vermutlich.
Es ist halt ein komplett neues System gewesen, um Diskussionen zu führen. Das ist ein Baumstruktur, in dem man halt Pro- und Cons-Argumente strukturieren kann und dann auch verschachteln kann, sodass man immer tiefer einsteigen kann. So die Frage beginnt quasi, gibt es einen Gott? Und irgendwann ist man unten in diesem Baum bei irgendwelchen Diskussionen über völlig andere Dinge im Wesentlichen. Und man kann halt dann beliebig tief oder hoch einsteigen in der Diskussion.
Okay, ja, also ich verlinke es mal vielleicht und dann kann man sich es mal noch anschauen, wenn ich was dazu finde. Okay, Christian, du warst damals, ja, Folge 77 warst du oder bist du heute noch Solo-Geschäftsführer von der Passion for IT, wenn ich es richtig verstehe, gibt es die heute auch noch. Und damals hast du mir immer erzählt, du willst maximal 10 Menschen beschäftigen, weil dir das von früher alles viel zu viel war. Und den Ball musste ich jetzt heute natürlich aufnehmen. Jetzt sind es in Summe ja, glaube ich, mehr mit beiden Firmen. Dann, was ist seitdem passiert? Also warum hast du diese Regel über Bord geworfen und beschäftigst dich dann, wenn ich es richtig verstehe, mit zwei Sachen parallel nach wie vor?
Ja, genau. Also
Tatsächlich ist es so, irgendwie Veränderung gehört zum Geschäft, ne? Und Break the Rules ist ja auch ein Part in unserem Manifest oder ein Ausspruch. Wir haben, glaube ich, im Februar 25 diese Wachstumsgrenze über Bord geworfen, weil die hat uns die ersten Jahre wirklich super viel Orientierung gegeben, hat uns total gut geholfen. Wir haben dabei einfach gemerkt, wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo sie dann mehr Fessel war und uns eigentlich im Weg gestanden ist. Und da muss man, glaube ich, auch sich einmal einfach tief in die Augen sehen. Das habe ich dann auch gemacht mit dem Robert und mit dem Andi, das ist meine Führungscrew hier bei der Passion for IT. Und auch mit meiner Frau, mit der Katrin, die ja quasi auch bei uns mitarbeitet, aber natürlich noch eine ganz andere wichtige Rolle in meinem Leben hat. Und haben wir das mal tief diskutiert und gesagt, das ist jetzt so, wir killen diese Wachstumsgrenze. Mittlerweile sind wir 16 tolle Menschen im Team, die sich jetzt um Passion for IT, aber eben auch um Amaiko kümmern. Und das kam natürlich dann als nächsten Schritt dann, also auch dieses Thema mit Amaiko, nahm dann immer mehr Fahrt auf und tatsächlich so, auch da haben uns der Stefan und ich auf der OMR letztes Jahr, also 2025, und beim letzten Feierabendbier tief in die Augen schauen und gesagt, ja, wir machen das jetzt wirklich, jetzt ziehen das jetzt durch und gründen die Firma und geben heute seitdem Vollgas. Und von daher, es macht super viel Spaß. Es ist, wäre gelogen zu sagen, es ist nicht anstrengend, ne? Aber da ist beide Sachen parallel. Also die Passion for IT auf den weiteren Wachstumspfad zu halten oder weiterhin zu führen und parallel dann quasi mit Amaiko ein SaaS-Startup jetzt hochzuziehen von null und auch wieder im Bootstrapping-Modus. Ist eine super, super spannende Zeit und genau, da bin ich jetzt gerade und freue mich auch, dass ich heute wieder hier sein darf. Ich hoffe, es ist wieder eine Schnapszahl, ansonsten musst du das irgendwie hintürken. Das wäre natürlich ganz cool, ne?
Ich glaube, es wird 173, ehrlicherweise, oder so.
Okay.
Also die nächste Schnapszahl müssen wir ein bisschen warten. Ob ich es bis dahin noch wartbar weiß, ist ja okay. Dann okay, habt ihr es auf der OMR dann entschieden. Aber die Idee hattest du ja, wenn ich es richtig verstehe, schon früher. Wie kannst du uns mal kurz in 2, 3 Sätzen erst, wir steigen später tiefer noch ein, die Idee von Amaiko näher bringen?
2, 3 Sätze reichen mir fast nicht. Also die grundlegende Idee zu Amaiko kam 2020. Und das ist auch eine persönliche Geschichte. Damals arbeitete ja unser Vater noch bei der Passion for IT mit. Der war ja da schon im wohlverdienten Ruhestand. Wir hatten ein großes ERP-Projekt, wo wir Produktions-Know-how brauchten, hatten das nicht im Team. Und nachdem unser Vater halt 40 Jahre in der Industrie gearbeitet hat, war das eigentlich so ganz cool. Den haben wir dann aus dem Unruhestand geholt. Der hat uns da geholfen und ich mir jetzt immer beschäftigt, wie kann ich jetzt dieses Wissen für die, ja, nicht nur für die Nachwelt, sondern einfach auch für mich nochmal sichern und machen. Wir haben es dann klassisch getan. Wir haben einen jüngeren Kollegen eingestellt. Die sind dann eine Zeit lang als Tandem gelaufen. Dann ist der Papa so rausgefadet, sage ich jetzt mal. Und der Flo ist ja heute auch noch bei uns. Der macht jetzt diese Projekte und diese Themen. So, ist natürlich nicht beliebig skalierbar und es liegt auch immer am Mindset der Menschen, damit man sein Wissen auch gerne weitergibt dann an der Stelle. Und dann gibt es ja diese Megatrends, demografischer Wandel, wir werden alle immer älter und weniger, dann kommt Generation Z jetzt gerade in den Arbeitsmarkt und die wechseln halt alle 1,5 bis 3 Jahre den Job, bleiben immer 25 Jahre in einer Firma, was vollkommen okay ist, also gar nicht wertend gemeint, aber auch da geht halt immer wertvolles Unternehmenswissen verloren und das hat mich heute seit 22 beschäftigt. Wie kann man dieses Wissen eigentlich sichern? Wollen wir Unternehmen halten? Und als dann dieser ChatGPT-Moment passierte, Ende 22, Anfang 23, war natürlich KI irgendwie die naheliegendste Lösung. Dann folgten eben 2 Reisen in Silicon Valley, ein paar gute Gespräche mit dem Stefan, der das dann quasi irgendwie technisch sofort hingezaubert hat. Und seitdem arbeiten wir an dem Thema und haben es jetzt eigentlich auch als Firma etabliert, haben mittlerweile über 200 Anwender. Und sind da auf einem guten Weg, glaube ich, ne?
Aber es ist eine eigene Firma, die ihr jetzt dann zusammen gegründet habt, Stefan. Ist das eine eigene GmbH? Heißt die auch Amaiko GmbH? Ihr seid ja auch Brüder, da sprechen wir auch noch gleich drüber. Wann hat er dir das erste Mal von der Idee erzählt und warst du gleich Feuer und Flamme oder ging es 22 los und hat dann über Jahre gewirkt, dass es dann am Ende so auf der OMR, das freut sich bestimmt der Philipp dann drüber, wenn dann auch Firmen dort entstehen sozusagen oder habt ihr es dann dort final besiegelt?
Wirklich über die Idee vorher geredet, glaube ich, haben wir jetzt konkret nicht. Es war echt so auf der OMR, wo ich einfach mal so spaßeshalber quasi mitgekommen bin. Haben wir dann viel über dieses Thema mitgeredet, haben wir angeschaut, was bei anderen Startups da so geht. Ich hätte echt zu dem Zeitpunkt schon erwartet, da ist viel mehr an AI auch präsent. Wir haben dann quasi angefangen, unser nicht existierendes Produkt auch zu pitchen auf der OMR und anderen mal zu erzählen davon. Die Resonanz war begeistert. Also haben wir dann gesagt, okay, wir müssen das jetzt einfach tun. Und dann haben wir uns hingesetzt und gesagt, wir machen das und haben sofort gestartet quasi direkt danach und halt dann auch die GmbH gegründet. Ja, die heißt Amaico GmbH. Das ist eine, die ist von uns beiden so 50-50 co-founded und ist jetzt auch keine Tochterfirma oder so von der Passion IT, sondern eine separate Entity.
Und warum hat es dann, also wenn es die Idee 22 gab und dann haben wir ja KI und das alles jetzt miterlebt und lagen trotzdem 3 Jahre dazwischen. Das hört sich erstmal lang an, weil jetzt kann man ja heute, weiß nicht, in ein paar Tagen einen Prototypen bauen, sage ich jetzt mal. Wahrscheinlich vielleicht sogar an einem Tag. Ist heute wahrscheinlich anders wie 22, aber hat es damit zu tun gehabt, dass du so in der Passion for IT vergraben warst und du, Stefan, in deinem Hauptjob? Oder habt ihr dann ja gewartet, bis KI soweit ist, dass ihr das Produkt mit KI bauen konntet? Also woher kommt da die Zeitspanne?
Also wenn ich da antworten darf, natürlich ist mir nicht langweilig gewesen die ganze Zeit in der Passion for IT und der Stefan war in anderen Engagements unterwegs. Ne? Das ist mir das eine Thema. Das zweite war, das war ja auch dann initial der Grund für die erste Reise in Silicon Valley, um diese Idee dort zu verproben, weil ich bin ja schon grundlegend ein demütiger Mensch. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass jetzt quasi der kleine Christian aus dem Bayerischen Wald diese Idee irgendwie hat und die unique ist und es keine Lösung gibt. Und ich habe einfach nach einer Lösung gesucht. Da war ja noch nicht die Idee, das selbst zu bauen, sondern es muss sowas geben, man muss dieses Problem lösen können und da muss doch was da sein. Und nachdem es quasi auf der ersten Reise nichts gab und auch dann später nichts gefunden habe, kam halt irgendwann schon dieser niederbayerische Impuls, eben auch gemeinsam mit meinem Bruder zu sagen, okay, wenn es nichts gibt und wir finden das toll, alle Menschen, die mir es erzählen, finden es toll, ja, dann machen wir es doch jetzt einfach. Und dann haben wir halt angegriffen. Ne?
Kurze Werbung. Bei WeManage ist deine Applikation in guten Händen. Wir kümmern uns nachhaltig um den 24x7 Betrieb deines Shops, deiner SaaS-Anwendung oder deines hochfrequentierten Blogs. Ein paar Beispiele gefällig. Für die Sneakersuchmaschine everysize.com betreiben wir die gesamte Infrastruktur und haben zum Beispiel einen Cloud-Exit gemacht, der 80% der AWS-Kosten einspart. Für die weltweit tätige Fotobox-Vermietung crew.com betreiben wir sämtliche Cloud- und Logistik-Server. Weitere Kunden: fcbinsight.de, eine sehr hochfrequentierte FC Bayern-Community. Obwohl ich Dortmund-Fan bin, vertraut der Vieco unseren Services ebenfalls und spart im Vergleich zum vorherigen Hosting und das bei besserer Performance. Dazu betreiben wir auch Open-Source-Applikationen wie das Helpdesk-System Zamat, Matomo als Google Analytics-Alternative oder auch komplette Data-Warehouse-Systeme mit ClickHouse und Metabase. Außerdem machen wir Hochlastoptimierung beispielsweise für TV-Kampagnen und kümmern uns um deine CDN-Konfiguration. Ich würde mich freuen, wenn wir in Zukunft zusammenarbeiten. Meld dich gerne einfach direkt bei mir al@we-manage.de oder über das Kontaktformular auf we-manage.de. Deine Website ist bei uns wirklich in guten Händen. Werbung Ende.
Von außen habe ich jetzt gedacht, du hast in der Firma so häufig Mittelständler getroffen, die da Probleme haben und hast dann dort das Produkt entwickelt für euch oder für den ersten Kunden und dann habt ihr gemerkt, hey, es brauchen ganz viele andere und dann verkaufen wir das. Also wie kommt man auf die Idee, da aber in Silicon Valley zu schauen, ob es das schon gibt? Seid ihr da zusammen hingeflogen? Habt euch das angeguckt? Das ist ja jetzt ja für einen Bootstrapping-Mindset, sage ich mal, eher untypisch, das so zu machen.
Genau, also das erste Mal war Stefan nicht dabei bei der ersten Reise, bei der zweiten war er dann dabei. Da hat man aber dann schon ein Maiko auch im Gepäck quasi. Schlussendlich ist es wirklich aus einer einfachen Problembeobachtung. Zum einen aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung, mit meinem Vater habe ich gerade erzählt, aber ich habe auch viele Kunden bei der Passion for IT, wo die nächsten, keine Ahnung, 7, 8 Jahre 30% der Belegschaft in Rente gehen. Die haben da echt einen Stress damit, ne? Die haben da wirklich ein Thema. Und Digitalisierung ist jetzt ein Schritt in die Richtung, um das entsprechend abzumildern oder aufzufangen. Und ein Maiko ist dann im Endeffekt der nächste logische Schritt dann. Also das sind die Impulse eigentlich im Prinzip. Und natürlich auch mal zu gucken, was kann KI schon alles und wo ist KI, weil unsere Zukunft ist ja im Silicon Valley Gegenwart, das muss man auch sagen. Und das war auch der Impuls für die erste Reise und schlussendlich dann zu gucken, was passiert da schon mit AI, was ist da möglich. Und bei der zweiten Reise wirklich konkret zu sagen, hey, wir haben jetzt ein Maiko, checkt das mal, ist das eine gute Idee, was könnt ihr euch für Tipps geben, weil auch das Mindset anders ist, du kriegst ja wesentlich offene Tipps, Feedback, triffst total inspirierende Menschen, die dir auch wirklich knallhartes, schonungsloses, ehrliches Feedback geben und dich auch wirklich da unterstützen eigentlich auf den Weg.
Ich glaube, auch technisch hätten wir es nicht früher anfangen können, weil hat die LLMs wirklich erst Anfang letzten Jahres soweit waren, dass wir das so umsetzen konnten, wie wir uns das vorgestellt haben. Also viel früher hätten wir irgendwelche ChatGPT-Roboter dann geliefert, die einfach nicht die Möglichkeiten bieten und die Fähigkeiten haben, die Amaiko jetzt bringt.
Verstehe. Okay, du bist ja, Stefan, der ich will jetzt nicht sagen, klassische Start-up-Stadt Berlin hier mit Kickertisch und WC-Geld und jetzt der Christian sitzt im Bayerischen Wald. Also lebst du heute noch in Berlin, arbeitet ihr remote zusammen, gehst du als dann runter? Und was mich jetzt vor allem interessiert, hast du dann einen harten Cut gemacht, hast du gekündigt und dann alles auf eine Karte gesetzt? Also
ja, in der Tat. Also ich wohne noch in Berlin, bin aber des Öfteren jetzt hier im Bayerischen Wald, was natürlich auch familiär dann ganz praktisch ist, weil man dann öfter mal Eltern besuchen kann und sowas. Aber ja, bin noch in Berlin und ja, ich habe einen harten Cut gemacht, weil wir haben ja gesagt, wir machen das jetzt wirklich und klar, also vorigen Job gekündigt und alles auf eine Karte gesetzt, ja, Firma gegründet und wir machen das jetzt Vollzeit.
Okay, wenn ich das richtig verstehe, bist du dann der Tech-Produkttyp und der Christian ist der Vertriebstyp oder wie teilt ihr euch die Themen auf?
Genau so, ja. Ich bin der CTO und Christian ist der CEO und Christian übernimmt alles, was Vertrieb, Sales, Marketing und so weiter betrifft und ich bin nur in die technischen und Produktentwicklungssachen.
Okay, und ist es auch so, also wer ist der Ältere von euch beiden eigentlich?
Sieht man doch.
Aber danke für die Frage, finde ich immer gut.
Ja. Ja, wenn beide keine Haare haben, also falls ihr das auf YouTube schaut, dann seht ihr das ja, aber dann ist die Frage natürlich immer ein bisschen schwierig. So, man sieht es auf jeden Fall auch nicht an den grauen Barthaaren, also von daher. Ja, okay, was kann, also ist es auch so, eure Passion vor IT, heißt die Firma. Also ihr macht schon das, was ihr beide gut könnt, sozusagen. Das ist das, habt ihr euch nicht da eine Rolle reingezwängt, sondern das ist das, wo ihr euch gut ergänzt, sozusagen. In der Rollenverteilung, meine ich.
Absolut, also ich würde sagen, absolut. Also Christian hat genau die Skills, die ich nicht habe dafür und andersrum wahrscheinlich. Genau. Und mir macht es auch total Spaß, was ich jetzt mache, ein technisches Team jetzt auch aufbauen und dieses Produkt weiterentwickeln nach den Vorstellungen und Visionen, die ich davon habe. Und auf der anderen Seite eben jemand wie Christian, also meinen eigenen Bruder zu haben, der halt hinter all dem anderen steht, was jetzt nicht so unbedingt meinen Kernskillset entspricht.
Ja. Und funktioniert es so? Also ich habe jetzt ein paar, ja, was habe ich schon? Ich habe ja einige Erfolge, also Geschwister hatte ich zum Beispiel bei Norddesign, das ist so ein E-Commerce-Startup, Schwester und Bruder haben zusammen gegründet, hat super funktioniert. Stellen wir es trotzdem aber schwierig vor manchmal. Also man ist familiär viel zusammen, der Christian hat noch einen Vollzeitjob in einer anderen Firma, macht noch den zweiten Vollzeitjob dazu. Da hat man ja so ein bisschen Erwartungen, also gibt es da öfters auch, seid ihr schon mal irgendwie aneinander geraten oder klappt es ganz gut oder regelt es dann, gibt es noch einen dritten Bruder oder eine Schwester, die das regelt? Oder was sagt die Mama, wenn es Ärger gibt?
Genau, würde ich sagen, Mediator ist die Mama, wenn es wirklich mal wäre. Haben wir aber noch nicht gebraucht, ne? So weit ging es noch nicht. Okay. Nein, also um Gottes Willen. Also ich glaube, auch da ist jetzt einfach jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen. Ich glaube, es hätte früher halt auch irgendwie vielleicht nicht gepasst oder funktioniert oder wie auch immer. Und es ist ja doch auch ein bisschen eine räumliche Distanz, nicht, dass wir dann jeden Sonntag beim Mittagessen zusammensitzen und uns dann beim bayerischen Schweinebraten quasi auch nicht über Maiko austauschen. Also das haben wir nicht. Und vor allem können wir aber auch, glaube ich, ganz gut privates und berufliches, wenn man dann einmal, keine Ahnung, Weihnachten mehrere Tage zusammen ist, dann auch trennen. Logischerweise ist es eine hohe Integration, aber ich glaube, dann ist ja irgendwann Bier ist Bier und Schnaps ist Schnaps, wie man bei uns sagt, dann steht aber das Privatleben, Kinder, Neffen etc. pp. Im Vordergrund, alles cool. Nichtsdestotrotz, glaube ich, das Commitment hatten wir schon auch und da haben wir offen drüber gesprochen. Also wir haben uns auch konkrete, ambitionierte Ziele gesetzt und wenn wir die nicht erreichen, dann wird man das Thema einfach auch wieder bleiben lassen. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig im Vorfeld gerade, weil Amaiko kann wieder weggehen, kann nicht funktionieren, kann verkauft werden, whatever, aber Familie bleibt für den Rest vom Leben. Und deshalb, das muss bewahrt werden und da ist sehr wichtig, dass, glaube ich, sich so eine kleine, ja, ich würde nicht sagen, eine Agenda oder wie auch immer zurechtlegt oder einen Familienvertrag schließt, sage ich jetzt einfach mal. Und man sagt, das ist die Rahmenbedingungen, das sind die Ziele, das ist auch die Aufgabenabgrenzung, was ist deine Verantwortung, was ist meine Verantwortung, das hat sich aber einfach aufgrund unserer natürlichen Skills und Vorlieben und Interessen einfach auch so gelegt. Also das ist eigentlich so wirklich perfect match, weil man da, glaube ich, wirklich jeder so seinen Bereich hat. Und genau, wir haben das klar definiert für uns und da passt es. Weil wie gesagt, Amaiko kann jetzt eine Episode sein, hoffentlich eine sehr erfolgreiche, aber Familie bleibt.
Habt ihr eine 50-50-Aufteilung in der Firma? Also ist es im Gesellschaftsvertrag 50-50?
Ja. Yep.
Okay, also sie beide nicken, für die Hörerin. Ich frage deshalb, ich hatte jetzt in letzte Woche hatte ich mit der Julia Derndinger, die ist so eine, die macht so Sparringspartner für Scale-Ups, Und hat auch mit Team Julia so ein Startup-Programm, wo sie so Coachings machen. Sie sagt so, 50-50, das funktioniert nicht. Sie wird dann, wäre sie quasi da 50-50 Gründerin, wird sie freiwillig die 49 nehmen, weil sie sagt, es gibt weniger Theater. Jetzt ist die Situation bei euch ja nochmal besonders speziell, aber das funktioniert bisher.
Ja, ich wüsste nicht.
Also, sogar beide parallel, das wäre ja jetzt okay, dann funktioniert es wirklich. Okay, interessant.
Ich möchte nur kurz ergänzen, es gibt schon auch in der Sache harte Diskussionen. Also definitiv, die hatten wir schon auch, ne? Priorisierung und auch jetzt gerade beim Teamaufbau oder keine Ahnung, aber am Ende des Tages hat das bis jetzt wunderbar funktioniert und da, ganz ehrlich, ist doch vollkommen wurscht, was da drin steht. Ob da jetzt 49, 51 oder 60, 40 steht, ist doch vollkommener Bullshit, wenn man beide das gleiche Ziel hat und das Ziel ist, Amaico erfolgreich zu machen und da wirklich auch einen Impact zu generieren für den Mittelstand, dann ist es doch scheißegal, was in dem Gesellschaftervertrag steht.
Wie viele Menschen arbeiten außer euch beiden jetzt noch an Amaico? Oder arbeiten Leute von der Passion IT und entwickeln da Sachen rein? Oder wie ist das aufgeteilt?
Na, also das Amaico-Team sind aktuell 5 Mitarbeiter, die sich wirklich schwerpunktmäßig um das Thema kümmern. Also uns beide jetzt mit eingerechnet, kopfseitig oder kopfzahlmäßig, die sich um Amaico kümmern den ganzen Tag.
Und du hast, glaube ich, hast du initial gesagt oder mir im Vorgespräch geschickt, dass es schon 200 Anwender gibt, richtig? Oder sind es genau, sogar noch richtig. Mehr heute?
Okay. Jetzt nach der OMR hoffentlich bald wesentlich mehr, aber aktuell 200 roundabout, die es aktiv jeden Tag verwenden.
Von verschiedenen Firmen sozusagen. Also nicht 200 genau, Firmen, sondern es können 10 von einer Firma sein und 20 von einer anderen sozusagen. Okay. Und kannst du uns mal da ein bisschen mitnehmen, was kann ich denn genau mit Amaico machen, bevor wir dann ins Technische ein bisschen einsteigen? Was machen die jetzigen Anwender damit? Was ist der Unterschied zu bestehenden Lösungen? Also es gibt ja auch, weshalb die Frage jetzt immer, wir reden nachher noch über die OMR und euren Stand da, da gibt's ganz ehrlich, ich habe es auf der Bits & Bretzels schon gedacht, jeder zweite Stand ist irgendwas mit AI im Namen und ich stelle mir es wahnsinnig schwer vor, da irgendwie herauszustechen. Ich habe hier so auch sogar eine Mail im Posteingang von einem Hörer, der sagt, er lässt die ganzen AI-Folgen aus. So, jetzt hast du die Chance, den zu bekommen. Ich schicke ihm die Folge extra dann. Also, wie sticht er da heraus und was kann ich mit dem Produkt machen? Was machen die Anwender damit? Viele Fragen in einer.
Muss ich gerade sagen, es sind jetzt viele Fragen auf einmal. Also, beginnen wir mal mit dem Produkt und dann gehen wir zu OMR und wie stechen wir aus der Masse der ganzen AI-Lösungen raus. Also, das Produkt, das ist Amaico. Amaico ist ein persönlicher KI-Buddy für den allgemeinen Unternehmensalltag eines Wissensarbeiters. Das heißt, Amaico ist wie ein neues Chatfenster, wie ein neuer Chat im Teams mit einer Kollegin, mit einem Kollegen, der dich den ganzen Tag bei all deinen Tätigkeiten, die du so als Wissensarbeiter hast, unterstützt. Das können natürlich irgendwelche Recherchen sein, das können Textgenerierungen sein, Zusammenfassungen, Dokumente ausarbeiten, Dokumente analysieren, aber natürlich auch klassisch als Sparringspartner, wo du einfach Entscheidungen vorbereitest, strategische Themen bearbeitest. Ich mache ganz viel so CFO-Analysen damit, lass Geschäftszahlen auswerten, rechne Szenarien durch. All diese Themen. Was halt wichtig ist, es ist halt nicht in einzelne Threads oder Projekte aufgeteilt, sondern es ist ein fortlaufender Chat. Das heißt, ich muss nicht jedes Mal bei Adam und Eva beginnen und der Michael lernt halt auch mit an der Stelle. Also sie hat ja nicht nur aus dem Stand heraus Zugriff auf dieses ganze explizite Wissen, sprich alles, was bei uns in Teams, in SharePoints, im CRM-System liegt, sondern sie hat natürlich auch Zugriff oder lernt dann auch auf das implizite Wissen, sprich das, was in meinem Kopf ist und merkt sich halt auch nicht nur, was ich tue den ganzen Tag, sondern vor allem, wie ich es tue. Und das ist der große Unterschied. Also warum habe ich mich für A entschieden und nicht für B? Warum bin ich links gegangen und nicht rechts? Und auch das, alles in natürlicher Sprache, indem ich einfach mit ihr rede. Großer Vorteil ist auch, dass wenn du Amaico installierst, sie die letzten 100 Mails liest von dir und damit die Tonalität auf dich abstimmt und anpasst. Das heißt, alle Texte, die du eigentlich von ihr erzeugen lässt, klingen nach dir. Und nicht nach irgendeinem generischen ChatGPT-Bullshit. Und das Zweite ist, sie spricht ja auch mit mir, so wie ich mit Menschen kommuniziere. Was die Adoption super easy macht und auch super Spaß macht, mit dir zusammenzuarbeiten. Weil die jetzt irgendwie hochgestochen ist, sondern genau jetzt in meinem Fall so redet, wie ich halt auch rede dann. Ne? Wir haben aber auch einen Kollegen im Team, der wird nach wie vor gesitzt. Für ihn fein, für Amaico fein und dann nimmt er sie halt auch gerne her dann. Amaico ist auch proaktiv, also sie gibt es mir zum Beispiel jeden Tag ein Tagesbriefing, schaut meinen Kalender durch, schaut, mit wem habe ich da Termine, bereitet mich auch vor, wer ist der Andreas Lea, was ist der Podcast, macht eine Webrecherche, schaut ins CRM-System etc., dass ich einfach da super gut vorbereitet bin, bereitet mir meine ganzen Aufgaben noch an und sie kann eben nicht nur lesen, sondern sie kann natürlich auch schreiben, im Sinne von, sie kann Aufgaben anlegen, sie kann Mails nachverfolgen, sie räumt mir auch meinen E-Mail-Posteingang zusammen, ich habe ja in meiner Rolle kriegt keiner 150 bis 200 Mails am Tag und davon sind ja 80% Lärm, 20% sind aber relevant und die filtert sie mir aus, kann sie mir taggen, kann man Nachfassaufgaben anlegen, kann man Antwortentwürfe quasi anlegen, also sie schickt nicht selber raus, sondern legt Entwürfe an und hilft mir dabei einfach meinen Tag zu organisieren und effizienter zu gestalten. Ich persönlich, ich arbeite jetzt ja seit über einem Jahr damit, ich glaube, dass ich mir roundabout eine Stunde Arbeit am Tag spare und das ist eigentlich schon gigantisch, das ist ein super guter Vorteil. Plus natürlich alles, was eine API hat, kann entsprechend angebunden werden. Bei uns ist es schon tief ins HubSpot-CRM integriert, in unsere Reisekostenabrechnung etc. pp., damit eigentlich mein primäres UI ist Amico, gibt auch ein Webinterface und so, damit ich eigentlich gar nicht mehr in die anderen Systeme abspringen muss, sondern ich kann das alles meiner Assistentin sagen und die erledigt es dann für mich.
Ah, das heißt, Amico ist weiblich. Das habe ich jetzt in deinem Sprachgebrauch so mitgenommen.
Es definiert auch jede Anwenderin, jeder Anwender für sich selber. Meine ist weiblich. I don't know. Vielleicht, die umsorgt sich so gut.
Okay. Ja, Stefan, ich habe hier die OMR-Werbebroschüre, die ich bei euch am Stand bekommen habe. Da steht noch, das haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, da steht dein KI-Buddy in Microsoft Teams. Also ist es aktuell rein technisch nur für Microsoft Teams zu haben und dort tief dann integriert? Oder wie sieht es an der technischen Front aus?
Das war zunächst mal unser Hauptfokus. Unser Hauptfokus war ja auch der deutsche Mittelstand. Und deutscher Mittelstand hat in der Regel eine Microsoft-Umgebung. Wenn der Mittelstand einigermaßen digitalisiert ist, haben sie ein vernünftiges M365-Umfeld mit SharePoint und Teams und Outlook und so weiter. Also war das unser primäres Ziel. Wovon wir aber von vornherein Abstand genommen haben, ist, uns auf diese ganzen Microsoft Copilot SDKs und sowas zu verlassen. Das heißt, wir haben das alles selbst gebaut und es ist selbst integriert in Teams, so wie jeder andere Chatbot oder sowas. Und haben jetzt halt auch die Möglichkeit, indem wir das sehr poliert und fein getuned haben, uns auf andere Ökosysteme auszudehnen. Wir haben jetzt im Anflug ist jetzt Google Workspace Integration. Wir können auch andere Dinge integrieren wie Dropbox, Zoom, whatever man sich da vorstellt. Und wir werden uns da jetzt auch in Zukunft dann quasi lösen von Microsoft, in dem Sinne, dass man es auch benutzen kann, wenn man jetzt Slack und Google Workspace, wie es so typisch die Berliner Startups haben.
Ja, verstehe. Also das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ich nutze gern Slack, habe auch Google Workspace. Aber ich glaube natürlich Microsoft, wie du sagst, ist ja im Mittelstand verbreitet und du hast halt, in der Regel haben die dann den ganzen Zoo, den ihr erwähnt habt, und es ist halt einfacher, weil du hast dann, was weiß ich, du hast SharePoint, du hast die Dokumente in O365 und so. Das ist wahrscheinlich einfacher wie jetzt das typische Startup, will ich jetzt nicht sagen, aber viele haben halt Slack, Notion, Google Workspace, da hast du schon drei Tools, die du anbinden musst. Mhm. Da ist es dann einfacher. Aber das ist da wollt ihr jetzt sozusagen hin, euch da noch anzubinden und dann, wie ist es dann technisch? Hast du dann immer Agenten im Hintergrund laufen, die da die Anbindung machen, die Informationen einsammeln und es wird in eine eigene Vektordatenbank alles irgendwie geschrieben? Kannst du da ein bisschen was dazu sagen?
Wir versuchen möglichst die Daten jetzt nicht zu duplizieren. Also wenn die in SharePoint vorliegen, dann kopieren wir uns die nicht. Dann erzeugen wir zwar Vektoren zum Lookup, Daten zu durchsuchen, versuchen aber jetzt hier keine Duplikate der Daten anzulegen, auch aus Datenschutzgründen natürlich. Und ansonsten ist Amico im Prinzip jetzt eine Art Plattform geworden, wo wir sehr einfach jede beliebige moderne API anbinden können. Ob jetzt jemand Notion braucht, haben wir noch nicht angebunden, würde ich aber mal behaupten, können wir innerhalb weniger Tage anbieten. Genauso andere APIs wie HubSpot zum Beispiel, die wir schon drin haben. Oder jetzt machen wir in Dropbox Google Workspace. Hat jetzt vielleicht 2 Wochen gedauert, das anzubinden. Maximal der komplette Workspace. Also nicht nur der Kalender oder sowas.
Das ist cool. Okay. Woher kommt eigentlich der Name? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Habt ihr denn zusammen euch ausgedacht? Könnt ihr da was zu sagen?
Ja, tatsächlich. Auch da gab es, also es hatte vorher einen anderen Codenamen, den sage ich jetzt nicht. Da habe ich gerade intensiv Herr der Ringe geschaut und deswegen war Mithril Mind war so der erste Codename vom Projekt, findet sich vielleicht ein einwandern Backend noch. Aber wir sind dann auf Amico gekommen, weil das Esperanto-Wort für Freund ist Amico und Amico ist quasi die AI-Variante davon, weil es ja wirklich auch ein Buddy ist, ein KI-Buddy für den Alltag. Cool.
Ah, es klingt auf jeden Fall nachvollziehbar. Der Markus hätte ich jetzt gedacht, dann aus dem Bayerischen Wald, dass dann der KI-Buddy der Markus ist mit Doppel G. Aber so ist auch, also okay, kann ich gut nachvollziehen.
Bei uns wäre es der Spätzle. Okay. Das war der,
die wir Bayerische. Ja, es wäre international dann auch, ja, da wärst du im Silicon Valley, hätten dich dann die Leute mit Fragezeichen angeschaut, da kann man.
Genau.
Jetzt finde ich es auf jeden Fall nachvollziehbar. Und wie ist es bei KI? Häufig, oder man erlebt es manchmal auch, dass ein bisschen halluziniert wird. Wie könnte, also das ist ja jetzt gerade bei Unternehmensdaten wahrscheinlich nochmal super wichtig, jetzt was weiß ich, ich habe jetzt sowas wie, du hast HubSpot CRM gesagt, aber dann habe ich vielleicht sowas wie, du hast gesagt, Reisekostenabrechnung, das muss ja eigentlich 100% alles stimmen, da darf nichts halluziniert werden. Wie könnt ihr da sowas sicherstellen, dass es nicht passiert, technisch?
Also man kann sich 100% sicherstellen, das ist mal klar. Also LLMs halluzinieren und Menschen machen Fehler. Also auch bei Reisekostenabrechnung, glaube ich, kann gerade der Christian ein Lied davon singen, dass auch da Menschen durchaus Fehler machen in der Reisekostenabrechnung. Ja, also so wie bei Microsoft Copilot ist auch bei uns unter jedem Eingabefeld ein Hinweis darauf, dass AI natürlich Fehler machen kann und dass man das halt auch nicht für bare Münze nehmen darf. Es ist aber genauso, wenn ich von einem irgendeine Auskunft kriege, dann muss ich auch aufpassen, dass der jetzt hier keinen Fehler gemacht hat oder sich irgendwas ausgedacht hat. Klasse Halluzinationen wie früher sehen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Also das ist natürlich viel Prompting, es ist viel Design, viel Architektur. Wir helfen dabei, auch wie die Konversationsverläufe gestaltet werden und gemanagt werden. Aber ich will jetzt natürlich nicht sagen, nee, Amaiko macht keine Fehler. Es ist halluziniert nie. Aber das ist natürlich ein Thema, an dem arbeiten auch die LLM-Provider intensiv, sodass da auch die Modelle immer besser werden. Wir benutzen auch sämtliche SOTA-Modelle, also die neuesten GPTs und Clouds und so weiter, die ja in dem Bereich schon deutlich besser sind.
Okay. Das kurz ergänzen darf, Andreas. Also, ich sage das ja auch immer in meinen KI-Workshops oder Trainings und Vorträgen. 70-80% kommt von der KI, der Rest ist Herz, Hirn und Verstand. Und so schulen wir auch im Endeffekt dann die KI-Anwender. Jetzt kommt wieder die coole Connection zur Passion for Tier dann rein. Wir haben ja da auch eine eigene Academy, wo wir auch Trainings anbieten können. Also, es sind auch kleine Learn Nuggets. Und auch da geht es immer darum, schlussendlich ist der Mensch verantwortlich für das, was rauskommt, ist nur zu überprüfen dann, ne? Und also eine 100%ige Sicherheit kriegst du halt von keinem KI-Tool. Alles andere wäre Augenwischerei und sich da jetzt künstlich zu technisch zu verkünsteln quasi und dann eine Tokenschlacht zu machen, ein ChatGPT-Ergebnis von einem Claude zu prüfen lassen, ist ja auch Quatsch. Ne?
Was zahlen eure Kunden dann aktuell? Also wie ist das Pricing? Wie sieht das Modell aus? Ist das gängig, wie man so kennt? Pro Benutzer und fertig?
Genau. Es gibt pro Benutzer einen Monats- und ein Jahresabo. Jahresabo ist natürlich ein bisschen günstiger, wenn man es umrechnet dann, aber es sind roundabout 30 Euro im Monat. Das ist so der Schnitt, also 1 Euro am Tag, aber bei uns sind die Tokens inklusive, was der Unterschied ist zu vielen anderen Anbietern. Und in der Plus-Variante halt auch ein persönlicher Customer Success Manager, der das ganze Onboarding begleitet, wo man halt auch, wenn man anruft, einen Menschen am Telefon hat. Und nicht unbedingt, da haben wir jetzt keinen KI-Chat-Buddy, sondern da ist wirklich nur ein Mensch da, der sich auch ums Onboarding kümmert und sich auch diesen ganzen Angelegenheiten widmet.
Tokens inklusive ist dann aber eine Mischkalkulation. Wir haben jetzt auf der OMR auf einem Vortrag auch gelernt, dass es in Zukunft vielleicht dann Pay-per-Token-Modelle geben wird oder dass Anthropic vielleicht auch irgendwann hergeht und sagt, ja, kannst jetzt hier, oder gibt es glaube ich jetzt schon, habe ich im Preview irgendwo gesehen, dass du dann, wenn deine Tokens verbraucht sind, du nochmal aufladen kannst sozusagen, wird das später kommen oder ist das für euch eine Mischkalkulation, das dann auch einfacher und transparenter ist im Angebot?
Für uns wird es eine Mischkalkulation bleiben, ist zumindest aktuell unser Weg, sehen wir auch, dass es gut funktioniert an der Stelle. Wir wollen es halt da nicht unnötig kompliziert machen. Also auch aus Kundensicht heraus. Ne? Der soll wissen, was er bezahlt, was er bekommt und sollte sich da auch darauf verlassen können, dass es funktioniert dann.
Kannst du irgendwie erzählen, was so typische Kunden damit machen an einem konkreten Use Case? Gibt es irgendwie auf der Webseite auch jemanden, den ihr genannt habt, also dass man ein bisschen mehr versteht, was so der praktische Nutzen dann sein kann?
Also auf der Webseite sind über 30 Use Cases pro Unternehmensbereich an der Stelle. Ansonsten, ich sage mal, das beginnt von mehr oder weniger klassischen Dingen, E-Mails zusammenfassen, E-Mails formulieren lassen, Meeting zusammenfassen, Aufgaben direkt davon ableiten und erfassen lassen auf andere Kolleginnen und Kollegen. Bis hin zu, wir haben jetzt auf der OMR mit einem Kunden besprochen, das ist ein Maschinenbauunternehmen, der hat sich Schweißzeichnungen von seinem Ingenieur quasi analysieren lassen, ob das funktioniert und passt, und hat die gleiche Zeichnung in der Maiko reingegeben und hat das quasi querchecken lassen. Und beide kamen zum gleichen Ergebnis. Also es sind auch solche Dinge da, ne? Bis zu mehrstufigen Workflow-Automatisierungen, wo eben verschiedenste Subsysteme auch gepflegt, gefüllt, ausgelesen werden. Das sind verschiedenste Sachen, die da eigentlich die Kunden damit tun. Aber ich sage mal, der Kern ist, glaube ich, wirklich das, was Businessarbeiter den ganzen Tag machen. Texte analysieren, Texte generieren. Aufgaben ausführen und jetzt durch diese Agentic AI-Plattform, die jetzt im Hintergrund entstanden ist, natürlich auch mehrstufige Workflows damit umsetzen lassen.
Und die Basis, die dahinter liegt, du hast ein bisschen, glaube ich, vorhin schon was gesagt, das sind Modelle, die in der Azure Cloud laufen in Deutschland oder wie ist das technisch gelöst?
Defaultmäßig ist es, sind es GPT-Modelle, die bei Azure in Frankfurt laufen, also damit auch DSGVO-kompatibel. Also keine Daten verlassen da die EU, beziehungsweise in dem Fall nicht mal Deutschland. Wir können aber oder haben auch im Angebot Claude, also alternativ, wenn Kunden das wollen, können sie einfach umschalten auf Claude, dann ist es natürlich, es ist immer noch DSGVO-kompatibel, aber wenn jemand dann möchte, dass seine Daten die EU nicht verlassen, können wir das damit nicht sicherstellen. Wir haben auch eine komplett europäische Lösung mit Mistral im Angebot, wer das möchte, und können jederzeit jedes andere LLM anwenden, was gewünscht ist. Wir können auch, wenn jemand das möchte, ihm einen Server in den Keller stellen und da ein LLM drauf laufen lassen, wenn er die entsprechenden Grafikkarten kauft. Die Anforderung hatten wir aber zum Glück bis jetzt noch nicht.
Aber mich interessiert, also ich war auf einer Konferenz von Golem, da ging es um Souveränität, da habe ich einen Vortrag gemacht, so deswegen interessiert, weil da war so ein, wir hatten eine Statistik, also wir haben einen Vortrag gemacht über Cloud Exit und da ging es ein bisschen Umzug von AWS und sowas und hatten eine Statistik dabei, dass für ganz viele ist es relevant, sich damit zu beschäftigen, aber nur ganz wenige machen es in der Praxis. Gibt es dann, also gibt es die Anfragen, gibt es die Kunden, die Mistral nutzen, explizit, weil der skeptische Datenschutzbeauftragte sagt, Azure Frankfurt ist nicht DSGVO-konform, oder habt ihr das halt auf dem Papier, weil man es haben muss und es nutzt am Ende keiner, weil alle die GPT oder sonstige, die Frontier-Models nennt man die ja, die gerade am besten sind, weil die nutzen wollen sozusagen.
Also was wir eh haben, wo wir heute auch noch ein Gespräch haben, sind Kunden, die noch gar nicht in der Cloud sind. Also für die ist Cloud selbst schon ein großes Thema. Zumindest glauben sie, dass sie nicht in der Cloud sind, weil sie benutzen ja trotzdem eine M365-Umgebung mit SharePoint und sagen, aber sie wollen nicht, dass die Daten in die Cloud gehen. Also teilweise noch große Missverständnisse vor. Haben wir bis jetzt noch nicht, weil jemand, also in der Regel, die Kunden, die wir so sehen, die sind entweder offen dafür, dass sie ja KI einsetzen, haben schon ein entsprechend modernes Umfeld auch, sind halt eben noch auf dem Stand, wo sie tatsächlich einen File-Server im Keller stehen haben. Und da wird es dann schwierig, überhaupt dann vernünftig mit KI zu arbeiten.
Kann man gleich den GPU-Server daneben stellen dann. Ich verstehe, also das sind die Welten, mit denen ihr euch, das haben wir ja damals im Podcast auch drüber gesprochen, glaube ich, was du so begegnest, wenn man von Digitalisierung spricht, kann das, wir kennen es nicht anders, aber es gibt halt einen ganz anderen Standard in manchen Unternehmen einfach.
Genau. Also der digitale Reifegrad ist eher also das Stichwort dann in das Projekt vorm KI-Projekt, wo natürlich dann die Passion for IT super gut helfen kann. Aber ich hatte auch letztens in Berlin auf dem Zukunftstag vom Mittelstand war mein Aussteller auch Besucher am Stand und habe gesagt, ja, was macht ihr? Und sage, ja, wir sind Digitalisierungsberatung, weil da waren wir primär mit der Passion for IT vertreten. Und dann war die Antwort, ja, ich bin schon total digital, ich verschicke alle meine Rechnungen per E-Mail als PDF. Wenn das Selbstbild ist, dann wird es halt ein bisschen schwierig mit dem KI-Projekt einfach dahinter, weil da gehört noch ganz anderes dazu, sowohl technisch als auch organisatorisch und vom Mindset her. Aber in dieser breiten Schere quasi bewegen wir uns einfach. Und das Mistral-Thema hat uns halt einfach aus einer eigenen Motivation interessiert. Wir hatten die Anfragen ein paar Mal. Jetzt setzen wir das um in unsere Liberté-Variante. Und dann schauen wir einfach, ob das dann kommt. Ich denke, es wird immer relevanter.
Hab das selber auch schon ausprobiert, so ein bisschen, um einen Benchmark zu machen. Ist das wirklich ein spürbarer Unterschied? Ist es so, dass das, was weiß ich, GPT-Modell in Frankfurt dann so deutlich besser ist wie jetzt Mistral, oder merkt man es in der Praxis dann nicht?
Gib uns noch 4 Wochen, dann kann er da mal einen Benchmark geben.
Okay, das wird mich interessieren tatsächlich, ja.
Es ist auch schwierig zu benchmarken, weil es Maiko ist ja nicht nur einfach ein Prompting und ein Modell, das da antwortet, sondern es ist ein komplettes Agentennetzwerk. Also eine Mischung von Modellen, die da im Background laufen. Also die kleinen Mistral-Modelle zum Beispiel sind sehr gut und sind schon fast auf dem Niveau von GPT 5.4 Mini oder sowas in der Richtung. Das Bose-Modell antwortet hat nicht ganz so nett und schön, wie man das von Claude oder einem aktuellen ChatGPT kennt.
Jetzt habt ihr heute 200 Anwender, was so jetzt für meine Hörerinnen immer ganz interessant ist. Wie habt ihr die gewinnen können? Also seid ihr über die Passion for IT an die rangekommen? Habt ihr du hast jetzt eine Messe in Berlin erwähnt, habt ihr die Inbound irgendwie bekommen, weil ihr angefangen habt, das zu promoten? Habt ihr irgendwie Outbound-mäßig was gemacht? So, wo sind die ersten 200 hergekommen?
Auf allen diesen Wegen.
Okay.
Also natürlich war der erste Start, war über die Passion for IT Kundenbasis zu gehen, weil wir haben ja mittlerweile über 100 Kunden aus dem Mittelstand. Die haben wir natürlich auch entsprechend erstmal Maiko vorgestellt, und auch natürlich in so einer ersten Pilotphase hatten wir da Kunden drauf, die uns auch damit geholfen haben, das Produkt wirklich marktreif zu bekommen, weil wenn es wir intern einsetzen, ist es immer super, aber die echten Use Cases passieren dann draußen im Mittelstand auch. Das war so die erste Welle. Dann natürlich alles, was irgendwie outbound funktioniert, funktionieren bei uns am besten die Events, also die Messen, ob das der Zukunftstag in Berlin war oder jetzt die OMR letzte Woche. Das hat super gut funktioniert, um Kunden zu gewinnen. Aber auch inbound, und inbound haben wir zum Beispiel auch über einen Reddit-Artikel vom Stefan, haben wir einen ersten Kunden im Silicon Valley gewonnen. Also wir haben jetzt ja einen Kunden im San Francisco sitzen, die quasi Amico gekauft haben. Cool. Und das kam über Reddit zustande. Und ansonsten haben wir jetzt eine ganz klassische Inbound-Outbound-Marketing-Mix-Strategie. Wir haben jetzt gerade mit SEO, GA und SEA starten wir jetzt gerade richtig durch auch an der Stelle. Und so versuchen wir unser ambitioniertes Wachstumsziel von mindestens 3000 Seeds Ende des Jahres eigentlich zu erreichen.
Ah, das habe ich gleich eine Frage dazu, aber erst an Stefan, was war das für ein Reddit-Artikel? Kannst du mir den schicken? Hast du da Amico vorgestellt oder ging es um was komplett? Das ist ja bei Reddit immer schwierig, da darf man ja nicht so einfach einen Marketing-Artikel schreiben.
Genau, es war auch nicht mal ein Artikel, es war ein Kommentar. Also ich gehe halt einfach auf Reddit und schaue halt mal, was haben die Leute so für Probleme mit Copilot. Da gibt es ja ganz viele Probleme, die die Leute so haben. Und posten dann ganz frustriert auf Reddit, was das hier für eine Riesenscheiße ist. Und da kommentiere ich halt dann ab und zu einfach mal dazu und sage halt, ja, also ist klar, dass es nicht funktioniert, weil da deswegen. Und wenn du eine einfache Lösung willst, wir haben da was gebaut. Ja. Man darf natürlich nicht einfach hier überall reingehen und dann so offensichtliche Werbung machen. Aber wenn man nicht tatsächlich hilfreichen Kommentar abgibt, dann bleibt er da auch stehen, dann darf man das tun und darüber gibt es mittlerweile auch so einige Leads.
Haben wir jetzt auf der OMR, ich verlinke den State of the Internet, hieß er dieses Jahr, denn die Keynote von dem Philipp und dem Roland vor allem, und der hatte ja einige Reddit-Beispiele dabei, wo ich dann erstaunt war über die Knipex-Zangen, dass die mittlerweile einen eigenen Subreddit haben. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hattet ihr keine Zeit, euch den Vortrag anzuschauen. Aber das war wirklich, also das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, einfach die Relevanz von Reddit. Ich habe die jetzt auch jahrelang, ich habe es eigentlich kaum genutzt, immer mal ein bisschen was gelesen, aber man unterschätzt es total jetzt, vor allem, weil es eben so hochgewichtet wird, auch in den LLMs. Also ist schon echt krass. Und er hat es, glaube ich, unter dem Aspekt Community vorgestellt. Ne? Die Knipex, die haben erstmal mitgelesen, dann kommentiert und dann gemerkt, hey, das ist ja geil, da kriegen wir ja Vorschläge für Produkte und was weiß ich was. Und jetzt haben die einen eigenen Subreddit, wo natürlich, wo auch Fans drin sind und Leute, die Vorschläge machen für Produkte. Von daher fand ich das super interessant. So, jetzt die wichtige Frage an den Christian. Wenn es bis zum Jahresende, wir haben jetzt heute den 11. Mai, die Podcast-Folge kommt in, glaube ich, 10 Tagen raus, bis zum Jahresende 3000 Anwender. Das ist ja Faktor 15, wenn ich in Mathematik noch ohne KI kann. Wie hast du vor oder wie habt ihr vor, das zu schaffen?
Ja, also definitiv durch viel Power eigentlich im Marketing an der Stelle jetzt, ne? Und wir haben auch super gute Gespräche auf der OMR geführt, auch mit vielen größeren Accounts, ne? Also bloody work, muss ich einfach sagen. Bloody work im Marketing und im Sales. Wir haben eine sehr coole Agentur, die uns hilft bei dem ganzen SEO, SEA, vor allem GA-Thema. Die haben jetzt losgelegt vor 2 Wochen, die geben da richtig Gas und haben auch schon die ersten Erfolge jetzt, dass unsere AI-Visibility eigentlich läuft. Auch das ganze Thema Product-Driven Sales funktioniert langsam. Wir haben unseren Store live, sind im Microsoft Store gelistet, also dass auch da die Hürde weniger ist und natürlich nach wie vor auch klassischer B2B-Sales mit Menschen sprechen. Und auch da sehen wir halt, dass es einfach aufgeht. Ja, das ist super ambitioniert, ist mir schon klar, ne? Aber wenn man keine Ziele hat, ist es langweilig.
Ah, ja gut, okay. Also, was ich immer so merke, ist bei den Bootstrappern, die machen 10 Sachen und dann merken sie, 2 funktionieren und dann müssen sie sich darauf konzentrieren, weil sie gar nicht die Zeit und das Geld haben, alle 10 auf einmal weiter zu verfolgen. Da bist du da noch in der Phase mit Ausprobieren. Du hast SEA, SEO und GEO angesprochen, dann macht er Messen. Das ist ja auch schon sehr zeit- und kostenintensiv wahrscheinlich. Ja. Ich hatte Gäste, die machen brutal viel mit Webinaren, ist super erfolgreich, aber du kannst ja nicht alles auf einmal machen, weil du hast ja jetzt keine 20 Leute und Millionen auf dem Konto, dass du einfach mal alles ausprobieren kannst. Also worauf konzentriert ihr euch da?
20 Leute habe ich nicht, aber ich bin ja nicht alleine, Gott sei Dank. Also wir machen einmal im Monat natürlich ein Micro-Webinar. Ja, wir haben einen Silvio, das ist unser Business Developer für das Thema, der macht das hauptsächlich. Und dann, also wir sehen das parallel diesen Inbound-Strang eben über SEO und GEO, dass das eigentlich gut läuft. Dann machen wir die Webinare und was uns einfach am meisten hilft, sind die ganzen Events. Wir sind jetzt einmal im KI-Ready-Summit dieses Jahr. Wir haben 29. Oktober nochmal einen riesengroßen Event in der Jahn-Arena in Ringsburg, wo, glaube ich, über 600 Menschen kommen werden, wo wir Premium-Aussteller sind. Ja, da geben wir halt einfach Gas an der Stelle. Und das ist so der Mix, der am besten funktioniert. bisher funktioniert am besten einfach das Thema Messen, persönliches Ansprache nach wie vor. Aber wir sehen ja jetzt schon gerade mit diesem SEO- und Geo-Thema, dass wir einfach da auch gute Leads generieren über den Inbound-Weg jetzt.
Wie ist es so? Also jetzt, Stefan, du kommst ja aus der VC-Welt eher und jetzt bist du am Bootstrappen. Habt ihr jetzt beide erstmal dann Geld reingesteckt? Ihr habt ja jetzt 5 Menschen, die da beschäftigt sind. Wird das querfinanziert von anderen Jobs oder seid ihr da offen für Investoren? Habt ihr schon mal, ich glaube, hast mir einen Pressetext, glaube ich, geschickt, ja, bei Starting Up oder so, oder ein Interview, das werde ich auf jeden Fall verlinken. Da stand, glaube ich, was drin, dass die Investoren immer erstmal 30.000 MAA sehen wollen und vorher ist für die gar nicht interessant. Also, und dann hast du, glaube ich, aber geschrieben, dann brauche ich es nicht mehr, sozusagen. Also, wollt ihr das durchziehen? Ist das, wie ist da euer Take drauf? Und was ist jetzt anders im Vergleich zu Berlin, Stefan?
Ja, also, ich glaube, wir haben wir haben sowieso Schwierigkeiten gehabt, Investitionen zu kriegen dafür. Wir haben uns aber jetzt auch nicht so hundertprozentig darauf fokussiert. Ich kenne das halt in den vorigen Startups, wo ich war, schon, dass man da deutlich Aufwand betreibt und dass der CEO dann so, keine Ahnung, 80% hier nur am Pitch-Deck feilt und von einem Investoren-Meeting zum anderen rennt. Dafür hat der Christian jetzt zum einen gar keine Zeit. Ich muss auch das Produkt machen. Und wir sind natürlich in der luxuriösen Situation, dass Passion for IT auch noch ein bisschen was tun kann für Amaiko. Und ja, das ist Thema, dass Investoren offenbar noch gar nicht verstehen, dass wir jetzt ein Produkt offerieren, das eigentlich schon eine Generation weiter ist als alles, was andere so anbieten, also irgendwie ChatGPT-Rapper, die DSGVO-kompatibel sind oder irgendwas in der Richtung, während wir ein agentisches Netzwerk anbieten, eine virtuelle Kollegin quasi, die wir letztes Jahr schon angefangen haben zu bauen, bevor Microsoft überhaupt mal angefangen hat, wirklich agentische KI einzubauen. Ich glaube, das ist halt auch so ein Problem gewesen, woran wir so ein bisschen gescheitert sind, dabei Invest zu kriegen. Klar, hätten wir mehr Investitionen, dann könnten wir schneller skalieren, könnten wir schneller wachsen, denke ich, dann könnten wir mehr Geld in Marketing und Sales pumpen. In die Produktentwicklung überraschenderweise brauchen wir nicht mehr Geld investieren, weil unser Output jetzt schon so krass ist, dass wir einfach jeden Kundenwunsch innerhalb von Tagen erfüllen können.
Einfach weil ihr auch so klein noch seid und dann so schnell und agil reagieren könnt. Ist das ein Vorteil im Vergleich zu 100 Mann, die du vielleicht vorher mal hattest?
Zum einen natürlich das, zum anderen ist aber natürlich KI selbst wieder der große Hebel. Wir sind jetzt 3 Leute im Tech im Wesentlichen und der Output ist einfach Wahnsinn und wir machen jetzt nicht Vibe-Coding, sondern wir sind 3 Senior-Leute, die halt schon einiges gesehen haben, die wissen, wie Architektur aussehen muss, die große Systeme gewartet und gebaut haben. Und wenn man solche Menschen auf Cloud Code loslässt, dann kommt da ein Output raus, der unvorstellbar ist. Ich hätte immer gesagt, ich hätte früher so 20, 30 Leute für denselben Output.
Produkt.
Und dann sind jetzt auch noch in höherer Qualität da. Also die Fortschritte im AI-Coding ist es sowieso der Hauptfokus momentan der Model-Provider und diese Fortschritte sind wahnsinnig. Also jede Woche gibt es nur bessere Systeme, bessere Coding-Agents, bessere Harnesses und der führt einfach dazu, dass wir jetzt überhaupt gar nicht mehr Leute brauchen in dem Team zum Beispiel. Während andere jetzt Investitionen suchen, damit sie halt dann, keine Ahnung, wie viele 100 Leute dann einstellen können.
Aber bauen tut er dann mit Claude Code und euer Produkt ist aber erstmal Microsoft fokussiert. Da gab es da zu viel Unterschied. Also warst du mit Copilot nicht so ganz zufrieden oder nutzt du beides parallel einfach?
Also GitHub, also es sind ja 2 unterschiedliche Dinge. Ja, Micro optimiert und managt ja den üblichen Office-Worker-Alltag. Die benutze ich natürlich auch für meine E-Mails, für meinen Kalender und so weiter. Es ist aber kein Coding-Agent. Also das ist jetzt auch nicht unser Ziel. Genau das klammern wir eigentlich im Wesentlichen aus. Also dafür gibt es eben die Spezialisten wie Cloud oder Codex und so und solche Systeme. Mit denen wollen wir auch gar nicht konkurrieren. Das ist überhaupt nicht unser Problem.
Na, ich habe jetzt nur gemeint, ihr baut quasi selber die Software mit Claude Code, weil das besser funktioniert wie... Okay, ja, also das ist auch meine Erfahrung, ehrlicherweise, das ist schon verdammt gut mittlerweile. Im Silicon Valley hat man euch, glaube ich, gesagt, ihr sollt rüberziehen und dort bleiben und die Firma dort aufbauen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Was habt ihr da geantwortet und warum habt ihr es nicht gemacht, sozusagen?
Ja, ist einfach keine Option, nicht, ne? Muss man einfach auch sagen. Also das ganze Investorenthema ist halt echt schwierig. Also das Thema, genau, habe ich öfters gehört, ja, super spannend, ganz toll. Wenn du mit 30.000 Euro Monatsumsatz hast, dann komm wieder. Nee, dann sage ich, ja, dann brauche ich keinen Invest mehr, weil dann skaliere ich selber bis zum Himmel. Momentan ist es ja alles eigenfinanziert. Also vom Sparbuch weg quasi. Nee, aber ich meine, entweder gehst du all in oder halt nicht. Und das ist auch keine andere Option gewesen für mich. Und im Silicon Valley kam halt auch dieses Thema, ja, da müsst ihr unbedingt hierher und sonstiges. Also ich bin einfach viel zu stark verwurzelt im Bayerischen Wald. Ich habe, glaube ich, auf jedem Kontinent dieser Welt gearbeitet, aber da bin ich halt zu Hause, da ist meine Family, da gehöre ich hin. Und auf der anderen Seite fände ich es auch nicht okay, eine Lösung jetzt für den europäischen Mittelstand zu bauen und dann nicht hier zu sein. Also du musst hier sein, um zu verstehen, welche Probleme die haben, mit welchen Regulatoren die kämpfen, mit welchem digitalen Reifegrad die kämpfen. Und ich fände es jetzt auch tatsächlich aus sozialethischen Gründen, ich bin ja zu sozialromantisch, nicht fair, hier die Ausbildung etc. alles mitzunehmen und dann wegzugehen. Dann, ne? Also das ist für mich eigentlich keine Option. Und wir wollen es hier schaffen, wir wollen es hier beweisen, das werden wir tun. Und dann, glaube ich, haben wir alles richtig gemacht.
Jetzt haben wir schon ein bisschen über die OMR gesprochen. Da interessiert mich jetzt sonst auch so ein bisschen Marketing. Und du hast Messen erzählt, auch schon, glaube ich, damals in Folge 77 haben die gut funktioniert. Da habt ihr, glaube ich, auch so viele Veranstaltungen in eurem Büro gemacht. Jetzt war da in der Halle B6 was, glaube ich, Young Innovators Area. Wer kommt da so am Stand vorbei? Also sind dort du hast den Maschinenbauer gerade vorhin, glaube ich, schon angesprochen. Aber sind da viele Mittelständler, die dann auf der Suche nach Tools und Software sind? Also das ist für mich immer schwer greifbar, wer sich alles ich bin da komplett ohne Erwartungen hingegangen, die werden dann immer übertroffen, klar. Aber wenn du jetzt da hingehst als Mittelständler, hast du wahrscheinlich bestimmte Erwartungen und wenn du als Aussteller hingehst auch. Also wer ist so am Stand vorbeigekommen? Hat es sich für euch gelohnt? Wie könnt ihr das zusammenfassen?
Also wir machen das nicht, damit wir eine gute Zeit haben. Das ist ein toller Nebeneffekt. Ne? Wir gehen da hin, um Leads zu generieren und wir haben tatsächlich 140 Leads, also 140 auch Neukontakte, die wir vorher noch nicht kannten, mit nach Hause gebracht. Die werden jetzt entsprechend nachbearbeitet im Team und dann werden wir schauen, was am Ende des Tages dabei rauskommt. Vorbeikommen tut alles, vom Studenten bis zum Head of AI einer riesigen Steuerberatungsfirma quasi. Ne? Also da ist alles mit dabei, auch der klassische Mittelstand. Es kommen Menschen dabei, die gezielt uns suchen, die gesagt haben, ja, ich habe da schon irgendwo was gelesen, ihr habt gesehen, ihr seid da und dann jetzt möchten wir da ins Gespräch kommen. Es kommen aber auch viele Menschen auf den Stand, weil wir sie aktiv angesprochen haben. Und das war jetzt ein bisschen unser Erfolgsgeheimnis. Wir sind jetzt ohne Furcht, ohne Scheu auf Menschen zugegangen und haben uns einfach ganz nett gefragt, hey, wir haben da ein Maiko dabei, es ist der KI-Buddy für den Mittelstand, hast du Bock, dass wir da mal kurz drüber sprechen? Ja, klar, warum nicht? Und dann sind da echt, also wirklich von KPMG bis zu großen Firmen, bis zu kleineren Mittelständlern, bis zu 20-Mann-Firmen etc. alles dabei gewesen, wo wir einfach in ein interessantes Gespräch gekommen haben und haben halt auch da wieder gemerkt, wie letztes Jahr auch schon, dass die Probleme, die wir mit Amaiko lösen, Realität da draußen sind und tagtäglich einfach Menschen damit kämpfen und wir für die eine Lösung haben. Und drum war für uns die OMR super erfolgreich. Also an der Stelle ein Danke an Marcel von der OMR und sein Team, die uns da unterstützen bei Stand etc., Young Innovators Area und so Geschichten. Wir werden auch nächstes Jahr wieder hingehen, weil es für uns einfach sehr, sehr, sehr erfolgreich war, ja, und sehr cool war. Und ja, wir hatten auch eine gute Zeit. Also das natürlich gehört auch dazu. Ne?
Kannst du grob irgendwie schätzen, was das so für Kosten sind, die da auf einen zukommen mit so einem Stand? Team muss dahin, muss übernachten, man braucht Material. Ich glaube, du hast mir, glaube ich, erzählt, man schickt vorher sein digitales Material und die machen dann den Stand für einen, dass die alle im ähnlichen Design sind. Also kannst du das irgendwie grob aufsummieren? Ist das irgendwie in der Young Innovators Area anders?
Also du musst ja Standgebühr rechnen, die musst du bezahlen, dann dieses ganze Stand-Design-Thema ist ein Stück weit mit dabei, wenn du noch ein TV haben möchtest, wie man es erkennen vom Essen, ist das alles extra. Dann hast du natürlich, wir waren mit 5 Menschen dort in unserem Team, da brauchst du 5-mal Übernachtung in Hamburg bei der OMR, das ist natürlich super Schnäppchen. Und was bei uns halt auch noch hinzukommt, dass ja auch manche Menschen dabei sind, die in der Zeit nichts für Kunden tun können. Also wie jetzt bei mir, ich konnte das nichts fakturieren, also ich habe einen Umsatzausfall auch noch, den müsste ich auch mit einrechnen. Also kostet mich der Stand roundabout irgendwo wahrscheinlich knapp 25.000 bis 30.000 Euro, kosten mich diese, ja, nächstes Jahr haben sie 3 Tage, bisher 2 Tage OMR. Reisekosten, wir müssen mal irgendwie nach Hamburg kommen und so weiter und so fort. Ne? Essen, trinken, tralala.
Ich finde den nächstjährigen Termin etwas ungeschickt, weil wir da, glaube ich, es in die Feiertagswoche reingeht, wenn ich es richtig im Kopf habe. Muss ich aber nochmal nachschauen, hat mir jemand gesagt. Aber ja, mal schauen. Ja, ihr habt ja auch so Marketingmaterial mit einem Gutscheincode rausgegeben. Kannst du sehen, dass sich das gelohnt hat? Also, oder ist es noch nicht, ist noch zu früh jetzt heute?
Wir sind
jetzt
noch zu früh tatsächlich.
3 Tage her sozusagen. Okay. Du hast mir damals erzählt, dass ihr auf fachfremden Messen mit der Passion for IT vor allem als Exot aufgefallen seid, aber auf der OMR ist es schwierig gewesen. Wahrscheinlich, ja, AI-Startups gab es sehr viele.
AI-Startups gab es viele, aber die Menschen machen den Unterschied. Und wir haben ja auch nicht nur den Stefan dabei gehabt, sondern auch Markus, unseren zweiten Senior Developer, oder auch einen Tom aus dem Customer Success Team. Also wir haben jetzt nicht irgendwie, wenn Sie falsch verstehen, nur irgendwelche netten Messehostessen dort stehen gehabt, sondern wir haben da auch Fachkompetenz gehabt, sodass jedes Gespräch auch wirklich wertvoll war. Und das ist auch der wahre Invest eigentlich. Ne? Also wir investieren, dass wir unsere besten Leute da hinstellen, die wirklich werthaltige Diskussionen führen können oder Gespräche führen können. Und das, glaube ich, haben viele Menschen auch geschätzt und haben uns das so gefeedbackt. Darum war bei uns am Stand auch viel los. Plus, wir sind nicht rumgesessen und haben irgendwie gewartet, dass jemand kommt, sondern wir haben halt aktiv die Menschen angesprochen. Und das ist der große Unterschied. Und was man auch sagen muss, wir haben nicht nur mit Amaiko am Stand gewesen, mit einem Produkt. Wir haben, das sind die Probleme, dafür haben wir die Lösung. Ist es interessant? Ja, nein.
Ja, also mir ist das auch aufgefallen. Am zweiten Tag sind wir mittags da. Meine Frau hat mir schon gesagt, wie kannst du Heidi Klum verpassen? Aber wir haben ja sonst keine Show. Also wir haben viele andere Talks uns angeschaut und dann habe ich mir gedacht, das interessiert mich eigentlich wirklich nicht. Und dann haben wir den Mittag uns genommen und sind mal über die Stände gelaufen. Das war so meine Erfahrung. Ne? Ich glaube, an 2 von 10 Ständen bin ich auch aktiv angesprochen worden. Ansonsten habe ich mir gedacht, so, warum haben die hier einen Stand? Weil da ist keiner hergekommen. Wenn du schon vorbeiläufst und dann guckst, was machen die? Also 2 oder 3 von 10 wurde mal aktiv angesprochen. Und das hat mich dann überrascht, weil ich schon dachte, hey, da muss doch die Leute da abfangen und zumindest mal gucken, was sie machen. Sind die relevant für dich oder nicht? Also ja, von daher ich denke, ich komme nächstes Jahr auch wieder. Mir hat es gefallen,
ja. Es war ja tatsächlich so, nachdem man die Leute angesprochen hat, ist es wirklich oft passiert, die nur mal kurz geschaut haben, angesprochen und dann kam raus, ey, das ist genau das, was ich suche. Also, wo gibt's euch eigentlich? Und die wären halt einfach weitergegangen, ansonsten hätten wir sofort unsere Tasche ins Gesicht gehalten.
Ja, es lohnt sich, glaube ich, auch, wenn man was hat, was man mitgeben kann. Ja, Christian, hast du am Wochenende deine Arbeitszeit danach geholt? Den Umsatzausfall hattest. Also wie machst du das generell von der Zeiteinteilung her, jetzt beide Firmen sozusagen? Wie kriegst du das unter einen Hut?
Ja, klappt ganz gut. Ich habe letztes Mal schon darüber gesprochen, ich hasse diesen Begriff Work-Life-Balance. Ne? Das ist für mich sowieso Mythos und der erste Weg oder direkte Weg in den Burnout. Ich lebe eine Work-Life-Dynamic. Es gibt Zeiten, da muss gearbeitet werden. Es gibt Zeiten, da steht Leben im Vordergrund quasi und die Dinge, die wirklich Spaß machen auch. Ja, ich kriege das eigentlich schon ganz gut hin. Das ist eine hohe Integration. Ich habe halt einfach ein tolles Team auch in der Passion for IT, die mittlerweile einen sehr hohen, auch einen Reifegrad vor der Organisation her hat, wo ich auch vieles abgeben konnte und dann mir die Zeit zu nehmen für Amaiko. Tatsächlich, wir sind ja Donnerstag zurückgefahren von Hamburg. Ich konnte da im Auto, weil ich nur das erste Teil irgendwie selber gefahren bin, der Rest ist dann, danke an Tom an der Stelle, der uns da nach Hause chauffiert hat. Da konnte ich eigentlich schon wieder gut arbeiten. Und ja, ich muss auch sagen, mir hilft dann schon auch Amaiko tatsächlich da, weil es hat mir einfach die Sachen unterwegs schon wegsortiert. Wo sind die Prioritäten? Darauf musst du sofort antworten. Es hat Zeit bis nächste Woche. Das hilft natürlich schon auch enorm. Ansonsten, der Freitag war noch ein bisschen länger, aber das Wochenende hat absolut Familie, Freizeit, mein Garten etc. beim Mountainbiken. Also ich konnte mich da wirklich auf die schönen Dinge konzentrieren und konnte mich super gut erholen. Also ich musste es nicht bis Sonntagabend noch irgendwie die Woche nacharbeiten. Das ist mittlerweile nichts mehr so.
Stefan, ist es für dich dann, wie ist es für dich, dass dein Co-Founder von deiner Firma jetzt noch eine andere Firma hat? Ist das eher ein Asset oder manchmal auch eine Bremse sozusagen, weil es kann ja auch sein, du brauchst ihn dringend und dann ist er für Passion for IT auf einem Ganztagesworkshop und du erreichst ihn nicht sozusagen, weil er halt noch ein anderes Baby hat und nicht nur eins. Wie ist es für dich manchmal?
Ist so zumindest noch nicht passiert, also dass ich irgendwas Dinge gebraucht hätte und der wäre nicht verfügbar gewesen. Aber generell ist es, also zum einen ist es ein Asset, weil wie gesagt, die Passion for IT selbst ja auch sehr interessiert ist, sage ich mal, am Erfolg von Amaiko. Deswegen ist es ja einfach eine Synergie. Und alles, was Christian tut, auch für die Passion for IT, davon profitiert auch Amaiko ja wieder. Auf der anderen Seite, ja, also Investoren wollten halt oft mal, dass irgendwie da rausgeht und aufhört.
Ja, klar.
Aber okay, das verstehe ich auch vollkommen, das macht keinen Sinn, geht so nicht. Da gehen ja die Vorstellungen so weit auseinander. Also bis jetzt, glaube ich, war es einfach nur ein Asset. Und Christian hat ja auch da sehr viel gute Organisation auch in die Passion for IT schon reingebracht, sodass er jetzt nicht eben dieser Geschäftsführer ist, der jetzt 24/7 immer rumläuft, telefoniert und allen Leuten Anweisungen gibt, sondern es funktioniert auch schon sehr viel eigenverantwortlich in der ganzen Firma und eigenorganisationell.
Ja, also ist auch wichtig und gut zu hören, aber es hat mich jetzt einfach interessiert, weil es ja auch schon ein Sonderfall, du hast jetzt ja gerade keine zweite Firma, die du noch zu 100% machst sozusagen. Nee, oder gibt es noch andere?
Ja, okay. Es gibt noch welche, aber die habe ich auch komplett durchautomatisiert, insofern da habe ich quasi 0% Arbeitszeit dran.
Okay, müssen wir da auch mal noch eine Podcast-Folge?
Ja, vielleicht. Ich glaube, da sind wir relativ gut drin. Wir sind beide sehr ungeduldig, sagten uns nach, habe ich jetzt neuerdings halt so gelernt, dass wir beide sehr, sehr gleich sind in dem Fall. Und da versuchen wir, glaube ich, auch Dinge einfach zu automatisieren, die man automatisieren kann, sodass wir uns auf die wesentlichen Dinge konzentrieren können.
Ungeduld ist auch so eine tolle, haben Sie irgendwelche Negativen im Lebenslauf? Ja, ich bin sehr ungeduldig. Das kann man immer auch gut als positiv hindrehen. Ja. Ne? Das kenne ich, ja. Ja, du hast mir damals, glaube ich, dich die Passion for IT als so neutralen digitalen Bergführer gepitcht und das, glaube ich, im Podcast auch vertreten und ich habe es auch abgenommen als verstanden. Kannst du das heute dann noch machen? Also bist du da noch neutral? Also kannst du auch zu einem Kunden sagen, nee, Amaiko passt für dich nicht?
Ja, natürlich. Natürlich. Also um Gottes Willen. Das würde ich auch zu einem Amaiko-Interessenten sagen. Wenn ich jetzt nur als Amaiko-CEO dastehen würde, würde ich das genauso sagen. Weil ehrlich, wert am längsten, das ist so. Und das ist ein großer Unterschied. Und wir machen in der Passion for IT auch nach wie vor Co-Pilot-Projekte. Wenn das für den Kunden am besten passt, alles gut, um Gottes Willen. Ne? Dann versucht man das Projekt bestmöglich zu machen, weisen natürlich auch offen darauf hin, was da alles geht und was nicht so toll geht. Und schlussendlich trifft der Kunde die Entscheidung. Wir versuchen halt bestmöglich zu beraten und darauf hinzuweisen, aber es gibt jetzt keine Order im KI-Bereich, gibt es nur noch Amaiko. Und über was anderes sprechen wir nicht mehr. Das wäre Käse und das würde auch die DNA der Passion for IT verwässern und das wäre nicht unser Anspruch.
Okay. Ich glaube, du hast mir auch gesagt, du hast dich ein bisschen die Firma als Zebra, also so ein bisschen als Alternative zum Einhorn vorgestellt. Jetzt habt ihr mit Amaiko einen Kunden in den USA. Ist Amaiko für dich dann, soll das eine Zebraherde werden oder irgendwann ein Einhorn?
Gottes Willen. Keine Ahnung, welchen Zoo wir da jetzt sind. Ne? Also für mich ist Amaiko jetzt erstmal einfach super, super spannende Company, wo ich sehe, dass es enorme Mehrwerte gibt. Das macht mir super viel Spaß. Natürlich emotionaler ganz was anderes für mich, als es mit Stefan gemeinsam zu machen. Ja. Und ich will jetzt einfach beweisen, dass das funktioniert und dass man das einfach aus dem Bayerischen Wald heraus auch eine Agentic AI-Startup hochziehen kann und erfolgreich machen kann. Also wir legen uns mit Microsoft an, tagtäglich. Ich glaube, einen größeren Gegner gibt es fast nicht in der IT-Branche. Aber naja. So ist es halt. Und das passt, glaube ich, gut zu unserer Mentalität und zu unserer DNA und zu unserem Manifest. Und ich bin da eher ein bisschen angriffslustig gerade, was das betrifft. Und also, mir wurscht, ob das ein Zebra oder ein Einhorn ist oder ein niederbayerischer Wolperdinger. Das wird einfach eine coole, erfolgreiche Geschichte werden.
Habt ihr da keine Angst, dass Microsoft sowas dann selber noch besser, schneller hinbekommt, wie ihr es bauen könnt? Oder ist es, ja, ihr habt ja auch vorhin erzählt, ihr geht jetzt in Google Workspace, Notion, was weiß ich, Slack. Ist dann das genau das, was Microsoft eben nicht machen kann, dass ihr euch da diversifiziert?
Also ich glaube, das Ökosystem bindet die schon. Nee, Angst ist ein grundlegender schlechter Ratgeber. Wir sind uns diesem Risiko einfach bewusst, ne? Die haben halt einfach alle andere Budgets als wir. Wir müssen halt einfach immer verdammt schnell sein und verdammt nah am Markt, am Kunden sein und dann können wir den Vorsprung, den wir, glaube ich, nach wie vor haben, auch halten.
Also haben wir den Microsoft jetzt schon eine ganze Weile bewiesen, dass sie es nicht können. Also die halbe Welt schimpft über Copilot, keiner will das Ding benutzen. Microsoft senkt kontinuierlich die Preise, bis sie es jetzt bald verschenken wahrscheinlich. Und dann bei Microsoft ist halt ein Öltanker, ja. Die bewegen sich halt in Eisberggeschwindigkeit und wir hauen halt sowas wie eine Google Workspace-Integration innerhalb von Tagen, ein paar Wochen raus. Mhm. Also wir können einfach viel schneller reagieren als Microsoft und viel schneller Bugs fixen. Wir sind einfach viel schneller.
Ich glaube, das Schlimme ist am Copilot, jeder muss ihn mitbezahlen erstmal. Und dann funktioniert es nicht richtig. Das ist, glaube ich, das, was die Leute am Anfang eher genervt hat, dass du das auch gar nicht abwählen konntest. Also, ja, Okay, wenn wir uns in 2 Jahren wieder hören, wie sieht der ideale Stand für euch aus in 2 Jahren? Wenn wir jetzt zum Jahresende gibt es 3000 Anwender, gehen wir mal davon aus, das klappt. Wie viel könnten es in 2 Jahren sein? Rede ich dann überhaupt noch mit euch, wenn wir über Amaiko reden? Habt ihr es dann schon verkauft? Was ist so euer Ziel, Vorstellung, euer optimaler, ja, in 2 Jahren?
Also ich tue mich ja schon schwer, 3 Monate in die Zukunft zu blicken. Ne? Die Welt dreht sich ja immens und wird ja immer ein Stück weit verrückter dann. Ne? Wenn ich mir was wünschen darf, ist, dass wir unsere Ziele erreichen. Das sind jetzt mal die 3000, auf die wir gemeinsam hinarbeiten. Das werden dann irgendwann mit 10.000 sein und so weiter und so fort. Das werden wir dann einfach auch sehen, weil bloß weil ich es jetzt in irgendein Pitch-Deck reinschreibe, wird es nicht wahr werden. Ziel ist, dass Amaiko da wirklich groß ist und die relevante, der relevante KI-Assistent in Europa für den Mittelstand ist. Mit welchen Zahlen hinterlegt das auch wirklich immer ist, ne? Ja, eigentlich wurscht.
Okay. Stefan, hast du was hinzuzufügen?
Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass das Ziel wie bei manchen Startups ist, sofort den Exit zu machen, jetzt möglichst eine 32 Millionen Series A einzusammeln und dann möglichst viele Leute einzustellen, damit wir hier ein 1000-Mann-Büro irgendwo hinstellen können und dann es in 2 Jahren irgendjemandem zu kaufen für die erste Milliarde. Also so denken wir, glaube ich, nicht. Also mir macht es total Spaß an der Amaiko zu arbeiten. Mhm. Ich glaube, wir haben ein Produkt, das ist visionär und das ist komplett neu und ich glaube, wir sind da der Welt einfach ein bisschen voraus und da es macht Spaß, in der Situation zu sein und da jetzt zu sehen, was da jetzt rauskommt dabei. Und ich glaube, unsere Zusammenarbeit funktioniert super. Also ich habe jetzt nicht vor, jetzt sofort das alles hier sofort den Stift fallen zu lassen, nur weil jetzt jemand kommt, der mir Geld gibt dafür.
Also ich wollte jetzt noch anfügen, jetzt habe ich heute Morgen in meinem Newsletter gehabt, eine Cloudflare entlässt ja auch gerade 20% der Menschen, damit sie AI finanzieren können. Das ist ja auch was man gerade sieht. Ich glaube, es ist auch gar nicht immer so gut, wenn man es alles so groß macht, weil dann kannst du auch gar nicht so einfach darauf reagieren. Wobei es natürlich schwer zu vergleichen ist. Sie müssen ja viel in Hardware gerade investieren alle. Mhm. Und da brauchst du halt das Geld. Dem Vorteil seid eher Asset-Light unterwegs. Das ist ja auch schön. Und dann kann man auch schnell reagieren. Christian, wenn du jetzt, also du hast ja damals die Idee wahrscheinlich schon gehabt, als wir aufgenommen haben. Es war ja dann müsste ja eigentlich dann zumindest, du hast ja 22, ging es ein bisschen los, und aber er hat es noch nicht umgesetzt. Wenn du jetzt die 1,5 Jahre zurückreisen kannst zu unserer Aufnahme von damals, was würdest du dir raten? Selber. Oh,
um Gottes Willen, das ist immer die hypothetischste aller Fragen. Ne? Ja. Und tatsächlich, also ich will da nicht zu nahe treten, aber auch die dümmste aller Fragen, weil, ist ja Quatsch, weil, also der Weg war genau der richtige. Mit allen Höhen, mit allen Tiefen, mit allen Fehlern, mit allem, was man auch unterwegs dann vielleicht zu lange gezögert oder gewartet hat. Bei mir. Also einfach weiterhin daran glauben, das Ganze vernünftig zu machen, an den Werten festzuhalten. Also ich würde mir einfach nur das, was ich da eh getan habe, muss ich ganz einfach sagen, weil das hat mir alles zu diesem Punkt heute gebracht und ich bin heute da, wo ich absolut richtig bin. Und das ist das Entscheidende.
Okay, das ist fair enough auf jeden Fall. Ja. Okay, ey, ich finde es super interessant, was ihr da macht und wie das zusammen funktioniert und bin auf jeden Fall gespannt, wie es bei euch weitergeht. Ich danke euch vielmals fürs Interview und wünsche euch jetzt in der Woche viel Erfolg beim Nachbearbeiten der OMR-Leads. Ich hoffe, es ist was dabei und vielen Dank fürs Interview.
Danke dir, Andreas. Danke.
Viel Erfolg, dann mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao, servus.
Ja, und das war's ja auch schon wieder, die Folge 173 von Happy Bootstrapping. Wie immer findest du alle Links zum Podcast in den Shownotes in deinem Podcast-Player. Und auch wie immer freue ich mich über eine Bewertung oder Weiterempfehlung vom Podcast. Das hilft mir nämlich sehr viel weiter. Gern kannst du natürlich auch auf YouTube den Kanal abonnieren. Dann schaue ich auch mal oder sehe ich auch, ob sich das Ganze lohnt hier mit der Kamera. Und ja, ansonsten habe ich in der nächsten Woche einen ganz wunderbaren Gast, nämlich die Anna Jona von Wildling Shoes. Und Wildling kennst du vielleicht auch aus dem Fernsehen. Die waren mal bei Kampf der Startups, haben dort kein Funding bekommen, haben dann gebootstrapped, waren zwischenzeitlich über 200 Mitarbeitende und haben das nun wieder reduziert auf um die 80. Und da haben wir natürlich auch ausführlich drüber gesprochen. Ist mal wieder ein größerer Gast mit einem 2-stelligen Millionenumsatz im Jahr mit einem E-Commerce-Thema und fand ich super interessant, weil eben auch die ganze Familie an der Firma mitarbeitet. Hör also nächste Woche unbedingt rein, Folge 174 mit der Anna von Wildling Shoes. Mach's gut, bis dahin. Ciao, ciao.